Hallo und willkommen zu diesem Talk im Cloud-Bereich. Lukas und Dirk wollen uns heute vorstellen, was für Höhen und Tiefen sie durchlebt haben beim Wechsel von einem großen Hyperscaler zu einem deutschen Mittelstand mit einer einfachen Cloud. Viel Spaß dabei.
Dankeschön. Ja, bevor wir das machen, erzählen wir euch erstmal, was wir überhaupt umgezogen haben. Und es war einmal, ihr seht es schon, in Dänemark, im wunderschönen Dänemark. Und um diese Webseite geht's. Die haben wir umgezogen von einem Hyperscaler zu einem deutschen Mittelstand. Das FireODK, nichts Spektakuläres, dänische Ferienhausvermittlung wird da gemacht. Gibt's eine Suchmaske, kann man Häuser finden und dann auch buchen. So in so ein paar Key Facts, ist eben eine Plattform für Ferienhausvermittlungen. In Dänemark gibt es sehr, sehr viele Ferienhäuser. Es ist irgendwie so ein großes Ding dort mit sehr vielen unterschiedlichen Anbietern. Die werden dort alle aggregiert auf der Webseite und man kann sich dann frei aussuchen. Das Schöne ist, ganze Bezahlkram findet da nicht statt. Das vielleicht so als Disclaimer, das hat ja immer so ein bisschen Auswirkungen auf Betriebsaspekte. Wir haben ungefähr 6 Millionen Requests am Tag, jetzt keine Riesenwebseite, auch nicht was ganz Kleines, so ein typisches mittelständisches Webunternehmen. Hauptsächlich Kunden aus dem deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, ein bisschen Niederlande. Wir haben Büros in Skübi in Dänemark, in Hamburg und Düsseldorf. In Hamburg und Düsseldorf ist vor allem der Support. Wir sind insgesamt 7 Personen im Entwicklungsteam, nicht alle Vollzeit-Äquivalente, aber ja, es sind 7 Personen, die da arbeiten und mit denen man Wissen teilen muss, auch über die Infrastruktur. 2008 ist die Webseite nicht optisch, wie ihr sie heute seht, mehr oder weniger, auf jeden Fall auf Ruby on Rails gestartet und damals auch bei Hetzner als Root-Server-Installation. Und das ist so der erste Hinweis, zu welchem Mittelständler wir dann wieder zurückgezogen sind. Aber vorher gab es erstmal eine Reise ganz woanders hin.
Ja, es gab dann diesen Umzug zur AWS. Damals eine der Hauptgründe war, wir wollten gerne eine Managed-Datenbank haben. Das ist ein bisschen angenehmer, da muss man sich da nicht so viel mit beschäftigen. Aber es ging auch diese Phase los mit Infrastructure as Code und da wollten wir natürlich auch dabei sein. Also haben wir halt gesagt, wir wollen halt weg vom Bare Metal und wir wollen diese Flexibilität haben, wir wollen dieses Infrastructure as Code haben, um alles zu beschreiben, um auch eine Staging-Umgebung aufzubauen, die wirklich so nah an Produktion dran ist wie möglich und deswegen haben wir uns damals für AWS entschieden. Aber wie ihr euch vorstellen könnt und wir sind da wahrscheinlich auch nicht die Einzigen, sind wir jetzt nicht mehr so super happy mit AWS und wir müssen dazu sagen, dass für das Unternehmen war der Hauptgrund von AWS wegzugehen politische Erwägungen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass Dänen besonders sauer auf Trump waren letztes Jahr und der dänische Chef entsprechend auch und er hat gesagt, ist mir auch egal, was es kostet, ich will da weg. So, ne? Genau. Das ist quasi der Grund gewesen. Haben wir entschieden, wir gehen von AWS weg, haben dann uns verschiedene Anbieter angeschaut, aber sind relativ schnell, haben wir uns dann für Hetzner Cloud entschieden. Wie war das jetzt bei AWS? Jeder kennt AWS, ne? Das ist irgendwie eine unfassbare Menge an Services, die man sich da zusammenklicken kann. Ne? Da sind nicht irgendwie 10 oder 20, sondern über 200 und man hat das Gefühl, jeden Tag kommen noch 5 dazu. Aber wie die meisten haben wir davon nicht super viele benutzt, sondern exakt die auf dieser Liste hier stehen. Das war halt das, was wir benutzt haben und daher kam auch so ein bisschen die Idee, vielleicht passt so eine Simple Cloud, die eben nur das anbietet, eigentlich besser zu dem, was wir brauchen. Und daher kommt halt dieses Wort von der Simple Cloud, dass wir halt sagen, hey, wir wollen was nur das kann, was wir brauchen und wesentlich mehr nicht. Und der andere Teil, das ist quasi der zweite Teil unseres Vortrags, ist so ein bisschen, was uns geholfen hat dabei, bei dem Umzug, nämlich Boring Tech. Und Boring Tech nicht im negativen Sinne, sondern im Sinne von Technologie, die einen nicht aufregt, weil sie einfach funktioniert. Und da spielt Open Source eine unglaublich wichtige Rolle und da gehen wir nachher auch noch drauf ein.
Aber erstmal die große Frage, warum müsst ihr euch das überhaupt von uns anhören? Wer sind wir überhaupt? Also wir heißen Lukas und Dirk, aber vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr Informationen, die dabei spannend sein können. Lukas ist Principal Consultant bei Swag Lab, Softwareentwickler, Architekt und Trainer. Du machst das auch schon so einen Tag länger mit der Softwareentwicklung, vor allen Dingen im Webumfeld. Genau.
Genau, und der Dirk, der ist Freiberufler, ist quasi das Fajo-Urgestein, der ist pausenlos an Fajo gearbeitet seit unendlichen Zeiten. Ich war immer mal zwischendurch weg, ist auch Architekt und hat einen großartigen Brettspiel-Podcast, wenn Leute hier Interesse an Brettspielen haben.
Und die große Frage, die sich vielleicht aufdrängt, okay, wir sind mit Hetzner Root-Servern gestartet, wir waren dann bei AWS, gehen zurück zu Hetzner und warum gehen wir nicht komplett zurück? Zu Bare Metal, das könnten wir ja auch machen. Die Übergänge sind aus unserer Sicht da so ein bisschen fließend, aber der Hauptgrund ist, dass wir bei der Simple Cloud immer noch dieses Infrastructure as Code besitzen. Und das hatte Lukas eben schon gesagt, ist so einer der Hauptgründe gewesen, warum wir zu AWS gegangen sind. Wir würden gerne unsere Infrastruktur als Code beschreiben. Das hat diverse Vorteile aus unserer Sicht und glaube ich auch allgemein aus anderen Perspektiven auch. Einfach, es steht im Repository, es ist nachvollziehbar, es ist gleichzeitig Dokumentation. Jeder kann sich damit irgendwie mit der Infrastruktur auseinandersetzen. Es ist nicht magisch dadurch, dass alle auf einmal in der Lage sind, Infrastrukturthemen zu bearbeiten, aber zur Not könnte jeder im Team den Code auschecken und dann laufen lassen und Änderungen an der Infrastruktur zu machen. Wir werden nachher sehen, dass das bei AWS zunehmend komplizierter geworden ist und jetzt vielleicht wieder einfacher. Simple Cloud ist zudem für uns so ein Set von basalen Features, die wir gesucht haben und warum wir uns dann im Endeffekt auch für Hetzner entschieden haben. Wir wollten einen Load Balancer haben, nicht aus dem Aspekt, dass wir so viel Load haben, der irgendwie verteilt werden muss, aber der Load Balancer übernimmt zum Beispiel die TLS-Terminierung, das heißt, wir können das da abfrühstücken, müssen das nicht in die Images einbacken. Wir hätten gerne Firewall, das wollen wir auch nicht selber auf den einzelnen Maschinen machen. Networking ist so ein bisschen given, ne? Also irgendwie müssen die Dinge miteinander reden. Dann hätten wir gerne Block Storage, den wir unabhängig von den einzelnen Cloud-Instanzen verwalten können, um darauf Daten zu speichern, unabhängig von der einzelnen Server-Instanz und Object Storage für so ein paar Dinge, die wir auch dafür brauchen, aktuell vor allen Dingen für die Datenbank-Backups. Genau, und aus unserer Sicht ist Simple Cloud dann eben der Fokus auf das Wesentliche. Und da haben wir uns ja explizit gegen andere große europäische Alternativen entschieden, die aus unserer Sicht eben wieder ein Hyperscaler gewesen wären, wo so viele Dienste dabei sind, die man am Ende dann doch nicht benutzt. Und am Ende kann man vielleicht sagen, ist Simple Cloud so ein bisschen das neue fancy Wort für VPS mit der Möglichkeit, wir können das Ganze als Code beschreiben. Es gibt eine API, eine definierte. Genau, und ein Ersatz von einfachen Diensten. Ein einfacher Dienst fehlt dabei, und zwar
die Datenbank. Das ist so, glaube ich, für die meisten, die sich so Hetzner Cloud angucken, so dieses, warum fehlt die denn da? Die gibt es doch bei den anderen auch. Und das ist auch etwas, wo wir am Anfang diskutiert haben, ist das für uns ein No-Go. Also heißt das jetzt, wir müssen uns für wen anders entscheiden, weil wir das eben, das war ja eben einer der Gründe, zur AWS zu gehen. Wollen wir jetzt dahin zurück, die Datenbank selbst zu betreiben? Also Datenbank heißt in unserem Kontext Postgres und die ist bei uns halt essentiell, da kommen wir auch gleich nochmal zu, warum die Postgres uns so wichtig ist. Wollen wir dahin zurück oder müssen wir uns doch einen anderen Anbieter anschauen, weil das einfach für uns ein Killer-Argument ist. Wir haben uns dann dafür entschieden, es doch zu machen und wie erwartet war es ein bisschen schwieriger als einfach, aber genau. Trotzdem managebar und bisher läuft es auch glatt. Ne, wir hatten am Anfang schon einen holprigen Start, das kann man schon sagen. Ne? Also man muss sich einfach wieder dran gewöhnen, diese Aufgaben zu übernehmen, die man lange outgesourced hatte, aber es funktioniert. Ne? Und es funktioniert seitdem auch sehr unaufgeregt.
Genau. Genau. Recht langweilig am Ende des Tages. Aber man muss sich auf jeden Fall klar machen, es ist nicht ganz so einfach zu sagen, okay, wir setzen den Container auf und dann haben wir eine Postgres-Datenbank. Ganz so einfach leider dann doch nicht. Lukas hat es gerade schon gesagt, wir haben das abgewogen und dann haben wir uns auch überlegt, okay, gehen wir zu Hetzner, aber nehmen so einen Third-Party-Anbieter mit einer Managed-Datenbank. Da haben wir uns gegen entschieden, weil es einfach Latenz bedeutet, es ist ein anderes Netz. Das wollten wir also nicht haben. Ist aus unserer Sicht der größte Nachteil der Simple Cloud, wie sie bei Hetzner aktuell funktioniert. Wir würden uns wünschen, dass das nachgerüstet wird und würden auch quasi sofort dahin wechseln dann. Gleichzeitig wollten wir aber nicht all die anderen Dienste, die wir alle nicht brauchen haben. Deswegen sind wir trotzdem hier geblieben.
Und ich würde dazu noch gerne ein Wort ergänzen. Also wir haben das jetzt ein paar Mal gesagt. Es gibt halt Anbieter auf dem Markt, die sind jetzt in der Größenordnung von der Anzahl der Mitarbeitenden ungefähr so groß wie Hetzner oder Hetzner Cloud, aber haben alle Services der Welt. Und das macht uns so ein bisschen misstrauisch, weil wie viel Aufmerksamkeit hat dann jeder dieser Services? Sind da wirklich überall die Leute auch dran oder sind die einfach mal installiert worden und das läuft schon irgendwie? Und deswegen hatten wir für uns gesagt, wir wollen gerne einen Anbieter, der einen Fokus hat auf das, was wir auch wirklich brauchen. Und wie gesagt, fehlt dieser eine Service und dann wäre alles von unseren Requirements im Prinzip erfüllt. So, und das ist für uns ein Feature und kein Bug. Also wir wollen eben gerade nicht irgendwie die europäische AWS. Also wir wollen nicht einfach alle Services von der AWS haben, aber von einem europäischen Anbieter. Wir wollen etwas, was sich darauf fokussiert und dann eben auch zu uns passt. Also Fayo ist jetzt nicht ein unendlich großes Unternehmen, habt ihr ja gesehen. Das heißt, wir sind natürlich auch auf so einem AWS-Radar, sind wir ja auch nur ganz kleine Fliege und wir passen da einfach von der Größe besser zu einem, einer Hetzner-Größe, sage ich jetzt mal.
Genau. Vielleicht zur Datenbank noch so die beiden wesentlichen Aspekte, die wir gelernt haben. Also zum einen muss man das Backup selber machen. Alle, die sich dafür interessieren, bleiben einfach nach diesem Talk hier sitzen. Dann geht es nämlich um PG-Backrest, auch die Backup-Lösung, die wir gewählt haben. Und aus unserer Recherche so die einzig sinnvolle, weil sie nämlich ein Point-in-Time-Recovery erlaubt. Und alles andere, was wir gefunden haben, hat das nicht zufriedenstellend gemacht. Und glücklicherweise wird das Projekt auch fortgeführt. Ja. Aber dafür gibt es im Folgetalk sicherlich dann noch mehr Input. Und die Config muss optimiert werden. Das haben wir so ein bisschen unterschätzt. Die Default-Konfiguration von Postgres geht davon aus, das Ding läuft auch safe auf einem Raspberry Pi, aber nicht auf einer 48-Kern-Maschine mit irgendwie 192 GB RAM. Das kann sie einfach nicht dann ausnutzen. Also das so Optimieren der Config hat relativ viel Zeit gekostet und rauszufinden, an welchen Stellschrauben muss man da drehen. War aber eine spannende Sache
im Endeffekt. Also wir haben viel auch darüber gelernt. Das war natürlich auch cool. Ne? Also jetzt einfach auch nochmal ein besseres Verständnis für die Software, die man verwendet, zu bekommen hat, war auf jeden Fall was wir für uns auch als Positives mitgenommen haben, so ein bisschen. Aber es waren auf jeden Fall frustrierende Momente dabei, wenn man da diese Large Tables irgendwie versucht einzuknoten in so einen Docker-Container und dann weiß man nicht, ob es geklappt hat und waren schon viele frustrierende Momente dabei. Aber ja, der Lerneffekt war sehr groß.
Aber was sind denn die Vorteile jetzt, abgesehen von den politischen Gründen, von AWS wegzugehen? Das waren, wie gesagt, also das ist ein bisschen außergewöhnlich, dass es kein Grund war am Anfang. Es waren tatsächlich ausschließlich politische Gründe, den AWS-Laden zu verlassen. Aber im Endeffekt haben wir relativ viel Kosten gespart, was den Geschäftsführer dann jetzt nicht traurig gestimmt hat. Also war schon, fand das schon auch okay, dass das passiert ist. Aber es war auch gar nicht so klar, wie viel wir am Ende einsparen werden. Wir haben ungefähr 85% der Kosten reduzieren können. Bereits nach der ersten Preiserhöhung ist das ausgerechnet. Es gab mittlerweile eine zweite Preiserhöhung. Was ist das für eine Preiserhöhung? Ist jetzt nicht so, dass Hetzner gesagt hat, jetzt kommen alle zu uns, dann ziehen wir jetzt die Preise an. Nein, da gibt es einen, dem wir da danken können. KI ist schuld daran, dass überall die Preise durch die Decke gehen, weil die ganzen KI-Rechenzentren Dinge aufkaufen, die auch andere gerne hätten und einfach mehr Geld ausgeben können dafür. Deswegen versackt das da und dann müssen halt zwangsläufig die Preise nicht nur bei Hetzner, sondern auch bei allen anderen Anbietern der Größenordnung eben einfach steigen. So ist es einfach.
Aber an der Stelle nochmal kurz ergänzt, wir haben jetzt gesagt, 85% nach der ersten Preiserhöhung, was ist es denn jetzt? Also wollen wir euch das verheimlichen? Wollen wir nicht. Wir sind da völlig offen. Das Problem ist, der Zustand ist, dass man bei Hetzner eben, solange man keine Instanz neu provisioniert, hat man den alten Preis noch. Das heißt, wir haben halt aktuell so eine Mischung aus ein paar Preise sind schon die neuen Preise, ein paar Preise sind noch die alten Preise. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine ganz konkrete Zahl. Wir haben aber gestern mal so auf dem Taschentuch überschlagen und wir würden sagen, dass wenn wir jetzt alle Server mit dem neuen Preis bezahlen würden, würden wir immer noch so ungefähr 70% im Vergleich zu Hetzner, zu AWS sparen. Nur so, aber das können wir halt nicht so exakt sagen. Deswegen wollten wir diese Zahl lieber erstmal hier hinschreiben.
Genau, also es ist immer noch deutlich über 50%. Die nächste Frage ist vielleicht, was mit den Betriebskosten? Sind die jetzt exponentiell angestiegen? Mussten wir irgendwie drei neue Menschen einstellen, die sich um die Hetzner Cloud kümmern? Dem ist nicht der Fall. Es macht das gleiche Team wie vorher. Und aus unserer Sicht können wir sagen, die Betriebskosten haben sich genau gar nicht erhöht. Also der gleiche Anteil wie vorher auch. Klar, wir haben natürlich diesen Migrationsaufwand gehabt, aber den kann man da nicht wirklich reinrechnen, weil wir haben, das ist ja eine andere Entscheidung gewesen, das zu tun. Also im Grunde hat sich da wenig dran verändert. Dann wollen wir jetzt einmal so ein bisschen erklären, was das mit den Infrastructure as Code so auf sich hat und wo da bei uns jetzt ganz konkret auch Vorteile rausgefallen sind für unsere Plattform. Aber vielleicht gibst du uns erstmal so einen Überriss. Was ist denn überhaupt die Infrastruktur, von der wir hier
reden? Genau. Also was ist denn dieses Fayo eigentlich? Also wir benutzen aktuell noch Cloudflare. Das ist auch auf unserer Liste von Sachen, die wir ersetzen wollen. Das als kurzer Seitennotiz. Wir haben halt auch gemerkt, ne, wenn man dann sagt, hey, wir wollen irgendwie aus den Hyperscalern weg, dann, ja, aber ihr habt ja noch das und ihr habt noch das und das und das. Aber irgendwo muss man anfangen. Und wir haben uns entschieden, wir fangen mit AWS an und wir fangen damit an, alles aus AWS wegzuziehen. Da ist jetzt wirklich gar nichts mehr. Und Cloudflare steht einfach auf der Liste und kommt als nächstes. Ne? Aber wenn ihr euch so ein Projekt überlegt, müsst ihr euch auch immer klar machen, gegenüber dem Management oder der Geschäftsführung, ihr müsst ja irgendwie ausbalancieren zwischen neuer Feature-Entwicklung und dann wieder Infrastrukturentwicklung. Also haben wir uns entschieden, wir machen das, dann machen wir wieder erstmal ein bisschen Feature-Entwicklung und so weiter und dann können wir in dem nächsten Schritt wieder einen Schritt hier weitergehen. Und das hat sich für uns bewährt. So ein Mischbetrieb zwischen irgendwie, manche Sachen sind noch in Hetzner, manche sind AWS, davon rate ich sehr stark ab, weil AWS halt einen sehr cleveren Login-Trick benutzt, nämlich ihre Egress-Kosten, die enorm hoch sind. Das heißt, wenn ihr dann halt irgendwie sehr viel Traffic zwischen euren, weiß nicht, Microservices oder sowas habt, dann wird euch das teuer zu stehen kommen. Das kann ich euch aus der Erfahrung mit einem vorigen Arbeitgeber sagen. Also, wir haben uns jetzt also entschieden, Cloudflare bleibt erstmal da, kommt irgendwann und alles andere ist jetzt in Hetzner. In Hetzner haben wir, benutzen wir diese Load Balancer, wie Dirk erzählt hat, vor allem halt, um TLS zu terminieren. Wir haben Webnodes, darauf läuft unser Ruby on Rails Monolith, also wir haben nicht 1000 verschiedene Microservices, sondern es ist ein Monolith. Da benutzen wir Traffic, also wer dazu noch Fragen hat, kommt auch gerne nochmal vorbei, weil Traffic hat auch so ein, zwei Fußangeln, die sehr schmerzen, aber mittlerweile haben wir sie im Griff, sage ich mal. Dann haben wir einen Image-Server, also ihr könnt euch vorstellen, auf so einer Ferienhausseite gibt es viele Bilder von Häusern, von der Umgebung und so weiter und so fort, die müssen optimiert werden und so weiter. Wir haben uns sehr früh entschieden, das nicht zu kaufen als Service, weil das super teuer ist, sondern das war schon sehr lange auf Hetzner auf einem Server, wegen den Preis-Leistungs-Verhältnissen. Da läuft eine Software drauf, die Image-Proxy heißt. Die kann halt so diese ganzen Konvertierungen machen, größer, kleiner machen. Wer da Bedürfnis hat, guckt euch das auf jeden Fall an. Damit sind wir sehr zufrieden. Das ist so langweilig, da beschäftigen wir uns im Prinzip gar nicht mit. Das läuft einfach. Ja. Und das ist wirklich erfrischend. Das ist ein sehr cooles Stück Software. Genau, und dann haben wir halt Worker, die im Hintergrund einiges machen. Eine der Hauptaufgaben ist, Daten von den Partnern zu importieren, weil Fayo, wie gesagt, nicht selbst ein Ferienhausanbieter ist, sondern viele Ferienhausanbieter anbindet und dann eben eine Suche präsentiert, wo man über all die hinweg suchen kann. Das heißt, das ist tatsächlich auch so CPU-mäßig einer der größten Tasks, diese ganzen Worker laufen zu lassen. Genau, und dann haben wir eben externe Mail-Anbieter und so weiter, wo wir die Mail rausschicken. Aber das ist im Prinzip so das Bild, was wir haben. Und da, dieser kleine Knoten da, diese DB, wenn das die Größe des Servers wäre, wäre der wesentlich größer, aber da ist halt nur die Datenbank drauf. Genau, das ist so ein bisschen die Übersicht.
Genau, und all die Dinge laufen in Docker-Containern, so als vielleicht letzten Hinweis noch. Wir benutzen einfach das Default Docker-Image, Cloud-Image von Hetzner, machen da so ein paar Modifikationen, SSH einrichten, so ein paar Hardening-Prozesse führen wir da durch. Und ansonsten sind alle Sachen, die wir benutzen, in Docker-Containern deployed, um da möglichst wenig an dem System selbst ändern zu müssen. Und das ist immer dieselbe Rails-App, die überall deployed ist. Also keine unterschiedlichen Ausprägungen davon, sondern da auf dem einen läuft halt irgendwie ein Webserver mit, auf dem anderen halt nicht. Also keine Microservices, wie der Lukas schon gesagt hat. Und den Infrastructure as Code Teil, den haben wir hier mal so zusammengefasst als Lines of Code im Hyperscaler-Land. Wir hatten relativ viel Markdown, das sind vor allen Dingen Dokumentation, also keine Agent-MDs oder sowas gewesen, sondern tatsächlich Dokumentation für Menschen. HCL ist die Beschreibungssprache für Terraform, das ist das Tool, was wir nutzen, um die Infrastruktur fernzusteuern. Und Hetzner bietet eben auch einen Terraform-Provider für ihre API an, was sehr, sehr angenehm war. YAML sind die ganzen Ansible-Skripte, die wir nutzen, um die einzelnen Maschinen zu provisionieren. Und da haben wir mit Ruby und Shell-Skripten so ein bisschen Wrapper-Zeug gehabt, um alles zusammenzustecken. Und in der Simple Cloud ist der vor allen Dingen der Dokumentationsteil massiv in sich zusammengefallen, weil es deutlich einfacher vom Gesamtkontext ist. Wir haben auch ungefähr ein Drittel der Terraform-Beschreibungen verloren, einfach weil es sehr viel einfacher ist, zusammenzustecken, ohne dass wir auf irgendwelche großen Features verzichten mussten. Der YAML-Code, also der Ansible-Teil für die einzelnen Maschinen, ist relativ gleich geblieben. Aus dem Grund, weil da viel Konfiguration zum Beispiel fürs Postgres-Monitoring drin ist, für die Postgres-Backup-Geschichten, die sind da drin alle gekapselt. Und entsprechend auch das ganze Wrapping-Zeug ist auch in sich zusammengefallen. Ist alles deutlich einfacher geworden und haben im Endeffekt gut 50% von diesem ganzen Infrastrukturcode wegwerfen können, beziehungsweise wir haben, das muss man glaube ich dazu sagen, also wir haben von vorne angefangen, wir haben den alten nicht migriert, das hätte wenig Sinn ergeben, aber trotzdem hat es natürlich geholfen, dass wir vorher Terraform hatten und jetzt, also einfach, dass wir nicht ein neues Tool lernen mussten, und haben da deutlich zusammen streichen können.
Ja, definitiv. Und ich meine, bei der Dokumentation haben wir schon nicht einfach alles weggeworfen, sondern da haben wir ja quasi das überarbeitet. Genau. Na, aber beim Ansible-Code haben wir auch viel einfach beibehalten.
Ja, vor allem im Terraform-Code, den haben wir komplett neu gemacht. Und jetzt ist die große Frage, wie geht man so ein Projekt an? Das klingt jetzt alles total toll und man kann irgendwie viele Kosten einsparen, man schmeißt Code weg und wenn ihr das jetzt auch machen wollt, kommen jetzt noch ein paar Best Practices, die wir euch ans Herz legen würden, wie ihr da am besten vorgeht, inklusive der Learnings, wenn man es nicht so tut.
Genau, weil wir haben uns nämlich natürlich, wie man das so macht, nicht alle unsere Ideen selbst gehalten. Also wir haben im ersten Schritt haben wir gesagt, so soll das bitte aussehen, wenn das auf Hetzner Cloud läuft. Das ist unsere Zielvorstellung. So soll die Environment aussehen, bla bla bla. Und dann haben wir das, was wirklich uns geholfen hat, diesen Schritt 2 gemacht. Wir haben nämlich angefangen, auf AWS erstmal Sachen anzugleichen an das, wie es bei Hetzner sein wird. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn man in eine völlig neue Umgebung wechselt und irgendwas ist kaputt und das Diff ist alles, dann wird man den Fehler nicht finden. Also wollten wir möglichst das Diff klein halten, damit wir damit die Fehlersuche einfacher wird. Wenn der Diff nachher nur noch ist, es ist ein anderer Anbieter, dann scheint es irgendwas bei dem Anbieter zu sein. Wenn man aber dabei noch, weiß nicht, von Docker auf Podman wechselt und was weiß ich, könnte es alles davon sein. Also haben wir eine Phase gehabt, in der wir eigentlich immer noch auf AWS gelaufen, haben aber auf AWS immer wieder in Terraform Sachen angepasst, in Ansible Sachen angepasst und uns schrittweise an dieses Zielbild angenähert. Aber, weil wir natürlich Menschen sind, haben wir das an zwei Stellen gesagt, ach komm,
die sind dafür, so einfach,
die sparen wir uns. Und das waren genau die zwei Stellen, die schiefgegangen sind. Also haltet euch an das, was wir sagen und nicht an das, was wir gemacht haben. Nein, Quatsch. Aber also trotzdem hat es sich bewährt, ne? Weil wir haben auch, wir wussten halt, okay, diese zwei Sachen sind unterschiedlich, dann wird es wohl mit da dran liegen und das war dann auch nachher der Grund. Das heißt, die Fehlersuche war trotzdem, war unangenehm, aber weil es ja auch ein Stressmoment ist, ne? Man ist gerade am Umzug und dann sind Sachen irgendwie komisch kaputt, möchte man eigentlich nicht, ne? Umso kleiner man das Diff halten kann, umso besser. Und deswegen, wenn wir jetzt, ich unterbreche mich, da kommen wir gleich drauf zurück. Genau, und dann haben wir die Zielinfrastruktur in der Simple Cloud aufgesetzt. Wir haben erst einmal ein Staging aufgesetzt, haben geguckt, dass das Staging so funktioniert, wie wir uns das wünschen, haben da auch erste Tests drauf gemacht, geguckt, ob das alles funktioniert. Und dann haben wir Production aufgesetzt und dann haben wir die Migration gemacht und das ist natürlich einmal schnipst und dann ist alles rüber gewesen, oder so war es?
Genau so war es. Also ganz, ganz entspannt. Ja. Leider nicht. Unabhängig davon, wo man hingezogen wäre, der größte Faktor ist, die Datenbank zu migrieren. Und es war relativ früh klar, dass das ohne Downtime ein unendlich großer Aufwand wird. Also haben wir kommuniziert, es wird eine Downtime geben, werden wir das tun. Wir haben das so gut wie möglich vorbereitet und wir nehmen den großen Damm schon mal eingespielt, einen Diff gezogen und so, aber am Ende hatten wir ein paar Stunden Downtime beim Wechsel der Cloud-Infrastruktur und das muss einfach klar sein. Also das ohne Downtime hinzukriegen, das geht sicherlich, aber ob man sich das antun möchte, ist dann die große Frage.
Man muss halt einfach auch die Kosten gegenrechnen. Ne? Also wie viel Geld verlieren wir dadurch, dass wir jetzt super viel Engineering Engineering Time reinstecken, um eine Zero-Downtime-Migration zu machen, und wie viel kostet es, wenn man 2 Stunden oder 3 Stunden offline ist. Ne? Und das war halt auch eine Entscheidung, die wir natürlich der Geschäftsführung präsentiert haben. Also welchen Weg möchtest du gehen? Und dann hat sich die Geschäftsführung entschieden, halt eine gewisse Downtime ist völlig akzeptabel. Natürlich jetzt nicht 5 Tage.
Genau.
Aber das war ja auch nicht, also das haben wir nicht vorhergesehen und das ist auch nicht passiert.
Nee. Und das ist unter anderem nicht passiert, weil wir es dann doch am Ende gut vorbereitet haben. Also das Staging-System lief irgendwann auch schon produktiv, so wie so ein Staging halt laufen kann, in der Hetzner Cloud. Also jedes Deployment zu Staging ist schon auf die neue Infrastruktur gegangen. Die Tests wurden dort schon abgenommen. Das hat dann schon geholfen zu sehen, okay, der ganze Deployment-Prozess läuft. Die WWchen, die beiden Teile, die wir nicht gemacht haben, das kann man ja auch konkretisieren. Wir haben gesagt, ach, das Postgres 17 auf 18 Update, das machen wir in einem Rutsch. Ist uns auf die Füße gefallen. Und den Caching-Layer austauschen, haben wir auch, ja, das Caching wird ja wohl nicht so kompliziert sein, das können wir auch in einem Rutsch machen. Ist uns beides auf die Füße gefallen und beides auch auf Staging sichtbar gewesen, konnten wir dann da relativ gut fixen, bevor das in der Live-Migration aufgefallen ist. Also den Stress, den es verursacht hat, war vor allen Dingen, okay, wir müssen den Switch um eine Woche verschieben, weil wir diese Probleme erst aufbereiten müssen. Es ist nicht während der Migration passiert, das ist schon gut gewesen und wäre auf jeden Fall auch eine Empfehlung, erst das Staging-System vollständig umzuziehen und da einfach schon Sachen durchzuführen. Genau, aber im Endeffekt hat das sehr gut funktioniert, diese Vorgehensweise, und es hat dann noch eine ganze Menge andere gute Sachen mit sich gebracht, weil wir haben gesagt, wenn wir uns sowieso intensiv mit unserem aktuellen System auseinandersetzen müssen, mit der aktuellen Infrastruktur, eine neue Zielinfrastruktur aufsetzen müssen, weil wir hätten ja auch sagen können, wir machen es genauso, wie wir es bei AWS hatten, aber irgendwie hat sich das falsch angefühlt. Die AWS-Lösung ist über die Jahre gewachsen. Wir haben das 2015 dort gestartet mit all den Dingen, die dort damals relevant waren. Zum Beispiel war es auf AWS bis dato kein Docker-basiertes Deployment. Wir haben über so einen relativ absurden mit Debian-Paketen Sachen deployed und haben gesagt, okay, das können wir jetzt einfacher machen, wollen wir einfacher machen, und haben uns dann intensiv mit dem Status Quo auseinandergesetzt und überlegt, okay, wo können wir alles Sachen vereinfachen und die dann eben im Hyperscaler erstmal durchgeführt. Und das haben wir nicht nur gemacht, einfach weil es auch spannend ist, das zu tun, sondern es war schon das Ziel, das hatte ich eben schon gesagt, im Endeffekt bei Infrastructure as a Code möchtest du ja, dass das gesamte Team daran teilhaben kann, den Code verstehen kann, und das ist bei uns über die Jahre einfach so ein bisschen divergiert. Viele im Team waren überfordert damit, haben das nicht mehr ganz verstanden, weil sehr viel so Spezialwissen in AWS nötig war, was man vielleicht doch noch machen muss, und dann waren Teile vielleicht nicht ganz 100% automatisiert oder man musste wissen, in welchen Reihenfolgen man es machen konnte, und das haben wir auf jeden Fall gelöst. Die gesamte Infrastruktur ist jetzt deutlich einfacher zu verstehen. Es gibt weniger irgendwelche Quirks, die angewendet werden müssen. Und da hat das Projekt insgesamt einfach von profitiert, dass alle ein besseres Verständnis davon haben, auch wenn sie nicht täglich damit arbeiten. Wenn sie jetzt reinschauen müssen, wenn ich im Urlaub bin, dann können sie trotzdem sich mit der Infrastruktur auseinandersetzen.
Genau, und es ist auch, glaube ich, wieder so eine einfachere Sache zu sagen, hey, wir machen jetzt den Umzug, und der dauert, man schätzt jetzt 2 Monate, und dann sagt man, man braucht 2,5 oder 3, weil man dann halt noch die Zeit benutzt, um diese Verbesserung zu machen, als zur Geschäftsführung zu gehen und zu sagen, hey, wir würden jetzt mal unsere Infrastruktur aufräumen, die ist dann ordentlicher und das kostet jetzt 3 Wochen. Schwieriger da den Daumen hoch zu bekommen. Das heißt, es war einfach die perfekte Gelegenheit, um da einfach ein bisschen mehr Zeit zu investieren und dafür frisch zu starten. Genau, aber wir sind ja hier auf der FrostCon, also was hat das alles mit Open Source zu tun? Und das hat tatsächlich ziemlich viel mit Open Source zu tun. Wenn man ein Hyperscaler wählt als den Ort, wo man seine Sachen macht, dann gibt es da eben 200 Services. Das heißt, man kann da jetzt alles sich zusammenklicken, man hat da seine Queue, man hat da sein dies und man hat dann das. Damit erhöht man den Login natürlich deutlich, weil alles davon kriegt ihr woanders erstmal so nicht. Also müsst ihr das irgendwie anders machen. Und das Gute bei den Entscheidungen, die wir frühzeitig bei FIO getroffen haben, war, uns eben nicht zu sehr an AWS zu binden. Das heißt, wir haben nicht die Container Runtime von AWS benutzt. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen einfacher, ne? Man hat ein bisschen weniger Dinge zu tun, aber die ist halt von denen. So, das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, hey, wir binden uns nicht ECS ans Bein, sondern halten halt das Feature-Set auch dort klein. Wir haben auch zum Beispiel nicht CloudFormation benutzt, das ist ja das Infrastructure-as-Code-Tool von AWS, das gibt es nur für AWS, sondern wir haben halt Terraform gewählt als Tool, was eben mit verschiedenen Clouds funktioniert. Kommt bestimmt jetzt die Frage, warum habt ihr nicht OpenTofu genommen? Hier ist wieder der gleiche Grund, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben halt kurz überlegt, gehen wir zu OpenTofu, haben halt in der Hetzner Cloud-Dokumentation gesehen, da steht Terraform, das heißt, die testen wahrscheinlich mit Terraform. Wir nehmen mal lieber das, dann ist das Diff kleiner und wir haben weniger Risiko. Also haben wir uns... Genau.
Ja.
Man macht auch Fehler. Genau. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, aber vielleicht kommt auch der Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden, dann diese Migration zu machen. Aber wir wollten sie nicht auch noch in diesem Schritt machen. Und wir hatten halt auch überlegt, vielleicht kann man ja mal hören, was andere so für Erfahrungen machen mit OpenTofu, speziell mit Hetzner Cloud, und bevor wir da irgendeine Entscheidung treffen. Genau, wir haben auch, also es gibt bei AWS gibt es ja verschiedene Datenbankprodukte, die man sich ans Bein binden kann. Manche davon sind vollständig proprietär, wie beispielsweise die NeptuneDB, so eine Graphendatenbank, die gibt es halt nirgendwo. Aber bei Postgres gibt es eben auch zwei zur Auswahl, einmal RDS und einmal Aurora. Und Aurora ist so nach außen hin, ist das Postgres, aber drinnen ist unsere Zaubersoße und wir sagen euch nicht, was es ist. Und ADS ist halt einfach Postgres von denen. So, und darum haben wir uns dafür entschieden. Das heißt, wir konnten eben auch, als wir eben diese ganzen Konfigurationsentscheidungen getroffen haben, konnten wir auch in der Konfiguration Sachen übernehmen von der Konfiguration, wie sie auf AWS ist. Das hat auch zumindest Nerven gespart. Ob es jetzt bei Aurora besser gewesen ist, können wir natürlich aus der Praxis nicht sagen, weil wir es nicht probiert haben. Aber das hat uns auf jeden Fall einfach so ein bisschen nochmal dieses Diff verkleinert. Wir haben auch zum Beispiel nicht das Queuing von AWS benutzt, sondern tatsächlich Sidekick, das ist eine Library in Ruby, die Redis als Backend benutzt für Queuing. Das hatten wir dann entschieden, dass wir das nicht mehr mit Redis, sondern mit Postgres machen. Und das war eine von diesen Sachen, die wir tatsächlich eben auf AWS gemacht haben und dort schon umgezogen haben. Und dann hatten wir eben kleineres Diff. Na, also auch da haben wir uns dran gehalten, im Gegensatz zu der kleinen Datenbank gehabt.
Genau.
Genau, und hier noch kurz ein Link unten rechts. Postgres ist enough, der ist sehr klein. Einfach mal so als Hinweis, wenn ihr Postgres in eurem Stack habt, schaut mal, was man damit alles Cooles machen kann. Damit kann man schon einige von diesen Tausenden von Services, die man so hat, ablösen. Also klar, irgendwie das weiß irgendwie jeder, dass man damit irgendwie Geo-Queries und sowas machen kann mittlerweile. Aber das ist halt richtig cool. Ne? Also das ja. Macht uns richtig froh.
Also da gehen echt lustige Sachen. So als eine Anekdote zum Beispiel, wir speichern, wenn wir irgendwas einbuchen, die Antwort, die wir bekommen von da, wo wir es eingebucht haben, alles einfach so mehr oder weniger unstrukturiert in so einem JSON-Blob und die Antwort selber ist aber XML und in Postgres kannst du dann halt durch den JSON-Blob dich mit JSON-Parse durch, dann das XML, was du da findest, in XML parsen und dann mit XParse da durch. Also man muss das sich nicht irgendwie dann selber nochmal runterladen, ein Skript machen, das geht alles in der Datenbank und das ist schon sehr, sehr cool, was da drin geht. Und sowohl der Cache als auch die Job-Queue leben jetzt beide in Postgres ohne, also ich wüsste nicht mal, ob wir irgendwie messen könnten, dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Ja. Daher schon sehr, sehr angenehm. Jetzt kommt so eine ganz schöne twitterbare Folie.
Das gibt's doch gar nicht mehr.
Das ist egal. Open Source minimiert den Vendor-Login und das ist das, was wir gerade gesagt haben. Denn dadurch, dass wir das alles nicht diese sehr spezifischen Dienste genutzt haben, die im ersten Moment vielleicht Sachen einfacher machen, mag sein, und ab einer gewissen Größe bestimmt auch dann Sinn machen, aber ihr müsst immer überlegen, den Kontext, den wir hier haben, den haben, glaube ich, viele Leute. Dieses überschaubare Team, überschaubare Anzahl an Services, die da irgendwo laufen. Auch ein sehr fokussierter Markt. Also wir agieren nicht weltweit. Wir müssen nicht irgendwie 24/7 online sein, damit auch der Japaner nach Dänemark reisen kann. Passiert einfach nicht. De facto werden alle Länder, in denen man nicht buchen kann, sowieso weggeblockt mit Cloudflare, einfach um Risiken zu minimieren. Daher, überlegt euch immer, wie sehr ihr in diesen Login gehen wollt. Oder wo es dann nicht doch Sinn macht, Open Source zu nutzen. Dann gibt es noch so eine Frage für alle, die sich mit Ruby on Rails beschäftigen und vielleicht schon mal von dem Wort Kamal gehört haben. Was ist eigentlich mit Kamal, Lukas?
Genau, also Kamal ist ein Tool, um Server zu deployen, was Docker-basiert ist. Also man hat einfach einen Docker-File und dann tippt man da so Kamal deploy und dann richtet es den Server ein und macht tolle Dinge und dann hat man irgendwie, kann man dann deployen und so weiter. Und wir hatten am Anfang auch gedacht, vielleicht nehmen wir das. Vielleicht ist das ja viel einfacher. Aber Kamal leidet sehr stark unter etwas, was man ein Not-Invented-Here-Syndrom nennt, weil die haben alles neu erfunden. Die haben einen eigenen neuen Proxy-Server, weil der andere war doof. Und das Ding ist alles selbst zusammengeklebt. Und wir haben halt überlegt, was fehlt uns eigentlich, wenn man einfach nur Docker auf dem Server hat. Und da hat sich herausgestellt, eigentlich nicht viel, sondern nur das Zero-Downtime-Deployment der neuen Docker-Container. Aber da gibt es etwas, und das ist unser Geheimnis. Docker Swarm, das gibt es. Ja, also das ist einer der verwirrendsten Namings, die ich kenne. Also Docker hatte mal ein Produkt, das hieß Swarm, das ist tot. Dann haben sie ein neues Produkt gemacht, das haben sie Docker Swarm genannt. Das war wahrscheinlich nicht so klug, aber okay. Weil jedes Mal, wenn man sagt, wir benutzen Docker Swarm, sagen die Leute, aber das ist doch tot. Und das stimmt, aber der andere Docker Swarm ist tot. Der Docker Swarm lebt und ist einfach in Docker eingebaut und funktioniert hervorragend. Wir können damit eben die Zero-Downtime-Deployments der Docker-Container machen und es war bisher völlig schmerzlos für uns. Also es hat einfach wirklich super gut funktioniert und im Prinzip ist das einfach nur das, was Kamal uns bieten würde, nur ohne den ganzen Kamal-Kram. Und genau, ich würde es auf jeden Fall mal ans Herz legen, das sich nochmal anzuschauen. Ich glaube, das ist einfach in den Köpfen drin als tot. Und da gibt es eigentlich nicht viel Grund für, weil so wird immer weiterentwickelt und funktioniert.
Genau. Funktioniert sehr gut. Gut, dann kommen wir jetzt abschließend noch zu dem Teil Boring Tech. Was meinen wir damit? Was ist das und warum ist das in der Sache gar nicht so boring? Eigentlich eine super spannende Geschichte. Boring Tech kommt irgendwie aus diesen zwei Seiten, die hier unten verlinkt sind. Die Definition ist ein bisschen, es gibt es schon einfach sehr lange. Es just works. Tut einfach das, was es tun soll, ohne viel Bling-Bling. Er hat eine Zukunft, das ist ein wesentlicher Aspekt von Boring Tech. Also es gibt eine aktive Community, die langfristig daran weiterarbeitet, wo es ja auch mal ein neues Feature gibt, aber vor allen Dingen Security-Updates, Stabilitätsdinge eingebaut werden und Dinge werden einfach einfach gemacht, also make simple easy, also nicht Komplexität einbauen, Hauptsache damit es dann jetzt ein bisschen komplexer ist oder irgendwie aus Versehen sogar Komplexität eingeführt, das ist für uns dann Boring Tech und unser Boring Tech Stack sieht dann auch entsprechend langweilig aus. Wir benutzen Ruby on Rails, das Sternchen löst sich im weiteren Verlauf aus. Dann haben wir Docker eben im Einsatz mit Docker Swarm. Deployed wird einfach per SSH. Wir connecten uns auf die Maschinen per SSH. Über Capistrano, das ist so ein Rails-Tool, das es auch schon seit Ewigkeiten gibt, und führen da einfach das Swarm-Kommando aus. Der pullt das dann. Docker Swarm regelt das Zero-Downtime-Rollover der Container. Die Postgres-Datenbank ist dann eben die Datenbank für alles, Cache, Queue und die Anwendungsdatenbank, alles mit drin. So die letzten beiden Sachen, die stehen so an letzter Stelle, aber die sind so aus unserer Sicht gerade in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren, haben die massiv Auswirkungen gehabt. Also wir haben uns von Anfang an gegen eine Single-Page-Application entschieden bei Fayo, sondern gesagt, wir bauen einfach modernes JavaScript mit den Tools, die dazu existieren. Und in den letzten Jahren, also vor allem in den letzten 2 Jahren, haben wir auch das immer weiter zusammenstreichen können, weil die Browser als solche einfach so langweilig geworden sind. Da ist im Grunde alles drin. Du brauchst kaum externe Bibliotheken, um irgendwas zu machen. Das ist einfach, also aus meiner Sicht, ein sehr, sehr großer Faktor, den man sich anschauen sollte in seiner eigenen Anwendung. Wie viel von dem JavaScript-Zeug, was ich da dazu lade, brauche ich überhaupt noch? Wie viel können die Browser mittlerweile davon selber mit all den Vorteilen, die dann dazukommen? Ist schneller, stabiler, ist einfach nativ mit drin. Ich brauche weniger Glue-Code, all das. Und auch das führt einfach zu deutlich weniger Komplexität an der Stelle. Und
man kann sich es vielleicht nicht vorstellen, je nachdem, mit welcher Firma man arbeitet. Wir hatten noch keinen Rewrite des JavaScripts. Ne? Wir mussten nicht jetzt irgendwie nochmal auf ein anderes Build-Tool mit einem anderen, was weiß ich, sondern das funktioniert einfach. Ne? Und die Architektur, die wir da haben, ist komponentenbasiert. Das ist auch in vielen Köpfen irgendwie verknüpft. Wir haben trotzdem Komponenten im Frontend. Das funktioniert einwandfrei. Also es gibt nicht diesen Zwang, es muss an alles in einem riesen Spaghetti-File sein. Also ich glaube, da sind manche Sachen irgendwie im Kopf drin. Aber ich könnte darüber und habe darüber auch schon ganze Talks gehalten. Deswegen, es gibt den Teil. Aber wer daran Interesse hat, kommt gerne nochmal zu uns.
Ja. Und abschließend, Boring Tech bedeutet nicht, es Dinosaurier, die sind nämlich alt und ausgestorben. Boring Techs sind wie Haie, die sind auch schon sehr alt, ungefähr genauso alt wie Dinosaurier, aber die leben noch und sind sehr erfolgreich immer noch so evolutionstechnisch unterwegs. Und deswegen, ja, ist Boring Tech eher der Hai und nicht der Dinosaurier.
Ja, jetzt hatten wir eben ein Sternchen und alle Sternchen müssen aufgelöst werden. Ruby on Rails, je nachdem, wie man es betrachtet, ist gerade aktuell nicht mehr so langweilig, weil der Mensch, der das Projekt führt und das Trademark darauf hat und alle Final Says hat, ist eine furchtbare Person und wird jeden Tag furchtbarer. Und das macht es nicht gerade boring. Ne, man muss sich damit viel mehr beschäftigen, als man das möchte. Und deswegen hat sich eine Gruppe von Menschen, unter anderem ich, dazu zusammengefunden, einen Fork von Ruby on Rails zu starten. Und das ist MossCap. Wir haben jetzt angefangen und wir freuen uns für alle, die da auch Bock drauf haben, die auch sagen, ich finde Ruby on Rails an sich cool, aber der Typ geht gar nicht. Das ist so das Profil, nach dem wir suchen. Weil, so, Dankeschön. genau, und auf MossCapDev findet ihr jetzt aktuell die Links auf die verschiedenen Orte, unser Codebug, wo unser Code lebt, unsere Matrix-Community. Ja, ich weiß, Matrix. Wir schaffen das, aber vielleicht kommt auch irgendwann mal was anderes. Genau, und wir sind dabei, gerade den Spike zu machen, um dafür zu sorgen, dass dass man halt auch Gems, die auf Rails dependen, weiterhin benutzen kann, ohne dass man die auch alle forken muss, weil das wäre halt ein No-Go im Prinzip. Und wir konzentrieren uns eben auf den Kern von Rails und das bringt mich einfach nochmal zu diesem Boring Tech, weil der Kern von Rails ist sehr boring. Da hat sich seit vielen Jahren nicht wirklich was dran getan. Das, was dazugekommen sind irgendwie das 200. Gem, was aus Basecamp extrahiert wurde und das die meisten nicht brauchen. Und wir werden auch nur diesen Kern forken und nicht jedes einzelne Gem, was irgendwann mal von einer gewissen Person da extrahiert wurde und dann vom Rest des Core-Teams repariert werden musste, weil er nicht programmieren kann. Aber egal, ich übergebe zurück an Dirk.
Das war es dann eigentlich auch schon. Also jetzt haben wir, glaube ich, noch reichlich Zeit zu fragen. Ihr könnt gerne danach noch auf uns zukommen, wenn ihr noch irgendwelche Details wissen wollt. Ansonsten gibt es Sticker, wenn ihr möchtet. Könnt ihr euch uns auch abholen. Genau, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für den sehr spannenden und sehr kurzweiligen Vortrag. Hier waren gerade irgendwo schon Hände.
Wo gibt es die Sticker?
Bei uns. Gleich einfach vorne hier beim Eingang abholen. Ja. Ich lege sie raus, dann könnt ihr euch einfach mitnehmen. Ja.
Genau, wir haben beide welche dabei. Wenn ihr uns dann später noch seht, sind wir auch da.
Ja, gerne. Ihr hattet das Thema Cloudflare ja erstmal ausgeschlossen. Habt ihr euch schon mal mit europäischen Alternativen beschäftigt?
Mhm. Genau, also ich habe bisher Erfahrungen gesammelt mit Bunny, aber nur für eine statische Webseite, also die darauf einfach deployed ist. Das funktioniert hervorragend, also die Uptime ist einfach perfekt. Das funktioniert gut. Also das ist auf jeden Fall auf unserer Liste von Sachen, die wir uns anschauen wollen.
Du hattest ganz kurz, dazu habe ich tatsächlich auch an einem anderen Projekt gerade Erfahrung mit einer Rails-Anwendung, die auch jetzt hinter Bunny läuft. Das Feature-Set ist nicht so ganz kompatibel mit dem von Cloudflare, was so die Firewall-Einstellungen angeht, aber sind wir trotzdem sehr zufrieden mit. Also das ist so der Kandidat, den wir als erstes ins Auge fassen würden. Aber es gibt noch so ein paar andere auch.
Genau, es gibt noch ein paar andere, die wir uns noch anschauen werden, aber das ist der, womit wir uns am meisten beschäftigt haben. Beantwortest du die Fragen? Mhm.
Jo, vielen Dank für euren Vortrag. War wirklich richtig interessant.
Danke.
Jetzt werben die Hyperscaler ja eigentlich nicht mit der Zielgruppe Admins, sondern mit der Zielgruppe Entwickler.
Mhm.
Ich meine, ihr habt ein kleines Team und das wahrscheinlich ist so eine Kundenzufriedenheitsumfrage unter den Entwicklern irre schnell durchgeführt. Einfach mal so morgens beim Stand-up. aber genau. Habt ihr das gemacht?
Ja, also dazu muss man sagen, dass es zwei Leute in dem Team gibt, die sich am intensivsten damit beschäftigen. Die stehen bei dir auf der Bühne. genau. Beim Rest haben wir natürlich abgefragt, ob sie ja irgendwie das Gefühl haben, dass sie das verstehen, was wir da getan haben. Ich würde sagen, von dem Rest, einer, der hat sich gar nicht damit beschäftigt und ich glaube, das wird er auch nicht, aber der Rest hat sich zumindest angeschaut. Ja. Ob ich jetzt 100% sicher wäre, dass wenn wir beide im Urlaub werden, dass dann alles bei einem Outage läuft?
Ja, würde ich meine Hand auch nicht für ins Feuer legen wollen. Deswegen nehme ich in der Regel meinen Laptop mit in den Urlaub. Vielleicht, weil du meintest, es ist vor allen Dingen für Entwickler fokussiert. Wenn du als Entwickler nicht jeden Tag dich an AWS einloggst, dann ist auch egal. Also das brauchst du dann auch nicht tun, wenn es darauf ankommt, weil dann kommst du auch nicht damit klar. Also die Skripte dazu sind natürlich dann entsprechend auch komplex. Also dieses Versprechen würde ich auch in Frage stellen, dass Hyperscaler vor allen Dingen für Entwickler dann spannend sind. Weil du musst dich schon sehr intensiv damit auseinandersetzen und durch die ganze Menge an Dingen, die es bei AWS gibt, wenn man sich da anmeldet, ist einfach extrem erschlagend. Und das ist bei der Hetzner Cloud, da kann man sich tatsächlich anmelden und sieht relativ klar, was passiert. Da gibt es so einen Tab, da steht Server dran und da sind halt die Server hinter. Und da ist so ein grünes Lämpchen, wenn der läuft, und ein rotes Lämpchen, wenn der nicht läuft. Das ist relativ okay, ja.
Ja, als jemand, der auch vom Postgres 18 Upgrade steht, mein tief empfundenes Mittelgefühl. wie habt ihr das gemacht? Und die zweite Frage ist, als jemand, der auch ein paar EC2-Instances geerbt hat, habt ihr so im Nachhinein festgestellt, dass ihr das einfach falsch gehalten, also you're holding it wrong, weil eigentlich, wenn man EC2-Instances so betreibt, um etwas, was eigentlich ein anderer Service machen sollte bei Amazon, dann hat man es nicht so, also ich mache diese Erfahrung, dass das einfach falsch genutzt worden ist und dass dadurch halt mehr Kosten entstanden sind.
Also wir haben bei EC2, wir haben das nicht genutzt, um andere Dienste zu ersetzen. Also wir haben halt einfach das Elastic Cache genutzt für eine Redis-Instanz. Wir haben halt einfach nicht SQS benutzt als Dienst, weil das Sidekick-Produkt das einfach hinreichend gut macht. Es gab keinen Grund, das auszutauschen. Wir haben auch nicht auf der EC2-Instanz selber irgendwo eine Datenbank installiert. Wir haben halt RDS genutzt. Also die EC2-Instanzen waren tatsächlich einfach nur Server. In dem Fall würde ich sagen, haben wir es nicht falsch gehalten. Wir haben einfach nur die Server genutzt, ohne irgendwelchen anderen, also weder diesen Beanstalk-Service, den es ja gibt, wo man das irgendwie so Heroku-like deployen kann, also eben nicht diesen Container-Dienst. also das haben wir da nicht gemacht. Beantwortet das den Teil der Frage schon? Und bei Postgres 18 Migration war vor allen Dingen das Problem, dass man bei eigenen Funktionen und Erweiterungen den Search Pass, heißt dieses, glaube ich, irgendwie anders konfigurieren muss. Das war so das Hauptpain, den wir hatten. Die anderen waren eigentlich kein Problem,
wenn ich mich recht erinnere. Und das war tatsächlich das Hauptproblem, war auch, dass das Debugging sehr schwer war, weil es einem nicht so wirklich die Information gegeben hat, dass das ein Problem war und dann immer an anderen Stellen irgendwie diese Fehler
aufgetreten sind. Ja, und also was so ein bisschen doof war, es ist tatsächlich die erste oder die zweite Eintrag im Changelog, aber doch, habe ich gelesen, aber das wird es ja nicht gewesen sein. Weil es nicht so richtig klar war, was die Auswirkung davon ist. Ja. Aber kein Blame auf die Postgres-Dokumentation. Wir hätten das einfach anders angehen sollen. Aber ja, das war der Haupt-Pain-Point bei der Migration.
Ja.
Dann war die nächste Frage dort.
Ja, erstmal vielen Dank. Eine Frage, habt ihr eine Form von Infrastrukturtests auch gemacht während der Migration oder nach der Migration, um zu sehen, es tut noch alles genauso, wie es vorher hätte sein sollen?
Ja, also wir haben zum einen eben das Staging-System zuerst umgezogen und da geguckt, ob die Anwendung einfach funktioniert, wie sie funktionieren soll. Wir haben die Live-Datenbank in eine Staging-Datenbank eingespielt, um so den gleichen Datenbestand zu haben, alles laufen lassen, was wir in Background-Prozessen da laufen lassen müssen. Die Anwendung komplett durchgetestet. Wir haben auch diverse infrastrukturinterne Sachen gemacht, also geguckt, wie ist die Performance-Unterschiede zwischen den Nodes, wie ist der Performance-Unterschied zwischen Datenbankanbindung und den Application-Servern, das so durchgemessen, darauf basierend ein paar Entscheidungen getroffen. Code tatsächlich optimiert aufgrund dessen, weil die Hetzner-Server so ein Stück weit langsamer waren für uns in den Tests als die EC2-Instanzen, die überraschend fix unterwegs sind, vor allem, weil sie relativ schnellen Speicher haben und in der Kombination, die wir fällt dann langsamer Speicher mit ein bisschen weniger CPU-Leistung negativ bei Ruby dann auf. Aber das konnten wir dadurch dann eben entsprechend zeitnah angehen.
Genau, aber was ich auf jeden Fall gut fand und was wir, glaube ich, sogar noch ein bisschen früher machen können, war halt wirklich den Netzwerkdurchsatz zu messen und da halt zu schauen, an welchen Stellen der vielleicht nicht ganz das ist, was wir erwarten würden, weil wir da eben festgestellt haben, dass größere Instanzen auch mehr Durchsatz haben. Das hat zum Beispiel zu einem Sizing-Upgrade der Datenbank geführt, weil wir halt sicherstellen wollten, dass da der Durchsatz richtig ist. Beantwortest du deine Frage? Ja, okay. Genau, das war das, was wir da getan haben.
Genau.
Ja, ich wollte nachfragen, wie Secret Management bei euch gelaufen ist.
Also Secret Management ist so zweistufig bei uns. Zum einen gibt es Infrastruktur-Secrets, die liegen lokal einfach auf meinem Entwicklungsrechner zum Beispiel. Wenn Lukas das jetzt machen möchte, müsste er die aus 1Password sich ziehen. Das ist so das, wie wir die Secrets im Team teilen und das einfach bei sich einrichten. Bei der Provisionierung werden die Teile davon werden dann als Environment-Variablen auf die Server geschrieben, um zum Beispiel sich gegen die GitHub Container Registry zu identifizieren. Das ist aber nur eine Handvoll an Secrets, die da liegt. Also hauptsächlich der New Relic License Key, um Daten nach New Relic fürs Monitoring zu schicken und die GitHub Container Registry. Alle anderen Secrets liegen verschlüsselt in Ruby on Rails. Das bringt es einfach mit, was es sehr, sehr angenehm macht, ehrlich gesagt. Das haben wir vor anderthalb Jahren etwa darauf umgestellt. Also du gibst nur so ein Key für dieses verschlüsselte File mit und alles andere steht dann da drin. Das heißt, du hast das auch mit in der Anwendung, du siehst das auch im Changelog, wenn sich daran was ändert. Genau.
Welche Font haben Sie für die Inhaltstext genutzt? Weil die Pfeilen sehen ihm besonders gut aus.
kann ich dir gleich einmal nennen, welche Font das war.
Dirk ist hocherfreut, dass seine Fontwahl so appreciated wird.
Ja.
Danke für den Vortrag. Nächstes Jahr könnt ihr dann zu Cloudflare und was habt ihr für Monitoring? Bunny,
genau. Ja, genau. Nächstes Jahr gibt es ja dazu. Ja.
Könnt ihr direkt als nächstes machen. Habt am Anfang so nebenbei erwähnt, ja, wir haben die Cloud ausgewählt und da gab es einige Europäer, die konnten angeblich alles, aber das glauben wir denen nicht. Vielleicht könnt ihr da Teil 1 der Frage kurz ein paar Namen nennen, ja. die da so gut sind, also, aber nicht.
Also ich meine, es kann ja auch sein, dass das für andere Leute die passende Lösung ist. Ne? Also wir haben es bei uns ausgeschlossen. Es war dieses Informania mit diesem großen K.
Ja, und dann Scaleway haben wir auch ausgeschlossen. Die Eltern-Cloud davon, die gehören ja zu einer anderen französischen großen Cloud. OVA, genau. Die haben wir auch ausgeschlossen. Gar nicht mal nur, weil wir nicht glauben, dass sie das ja alles hinkriegen, sondern weil wir auch gesehen haben, wir benutzen eh nicht alles davon. Also das heißt, du zahlst ja im Endeffekt auch für den ganzen Kram, den du eh nicht nutzt. Also da waren wir schon explizit auf der Suche nach was, die das Feature-Set einfach auch besitzen, was wir brauchen und nicht viel mehr drumherum.
Ja, wir haben Jonas haben wir sehr früh ausgeschlossen, weil in anderen Kontexten betreibe ich da mal WordPress und selbst das bekommen sie nicht hin und das hat jetzt nicht so viel Mut bei mir erzeugt. Genau.
Ja. Na, danke für die Info. Ich wollte noch als Folgefrage die Frage verloren. Ach nee, habt ihr irgendwie Best Practice, also das Wort Fußangeln habt ihr ab und zu mal verwendet, finde ich super. auch bei Cloud-Provider-Auswahl ist das ja der Fall. Es gibt sehr viele Quirks, Fußangeln, whatever, die Cloud-Provider bei verschiedenen Diensten haben und die man vorher nicht kennt, weil sie stehen nicht im Handbuch. Und es können ja nur kriegserprobte Veteranen sagen, die den Dienst schon seit Jahren nutzen, wie häufig es zum Beispiel vorkommt, dass wenn ich eine VM neu starte, die einfach nicht mehr hochkommt und unbekannter Fehler dran steht und so ein Shit halt. Habt ihr da solche Sachen im Hinterkopf gehabt und berücksichtigen können und irgendwie rumgefragt, hey, was gibt's bei Hetzner für Fußangeln? Mich würden die Hetzner-Fußangeln alle interessieren übrigens.
Ja, ja.
So, genau.
Bei Hetzner hatten wir selber keine Erfahrungswerte.
Hetzner Cloud hatten wir.
Bei Hetzner Cloud, genau. Also da hatten wir keine Erfahrungswerte, was es da für Quirks potenziell gibt. Wir waren hin und wieder im Austausch mit dem Support da, um so ein paar Sachen irgendwie nachzufragen. Vor allen Dingen, als wir so über das ein oder andere Performance-Problem gestolpert sind, das war ganz hilfreich, um dann eben diese Entscheidung zu treffen, okay, wir müssen die einfach größer sizen, die Datenbank, um mehr Netzwerkdurchsatz zu bekommen. Genau, das im Nachhinein kann man sich das erschließen, warum das so ist, aber das stand halt auch nirgendwo, wie du sagst. Ansonsten,
das stimmt nicht ganz, Dirk. Wir hatten schon einen Freund von uns gefragt, weil der auch schon mit Hetzner Cloud etwas Erfahrung hat und der gesagt hat, dass das schon zuverlässig läuft. Das haben wir schon
gemacht. Ja, dass es zuverlässig läuft, aber genau. Davon sind wir sowieso ausgegangen,
dass es zuverlässig läuft. Aber das kannst du ja eben nicht, wenn du
Jonas. Aber die Quirks, wir sind sehr, nicht über besonders viele Sachen gestolpert. Also wir sind halt darüber gestolpert, dass es so ein bisschen langsamer ist. Es war etwas überraschend, aber jetzt auch kein Dealbreaker. Das mit dem Netzwerkdurchsatz war etwas überraschend, aber auch ein Learning, was wir früh feststellen konnten, weil wir eben diese Messungen durchgeführt haben. Und ansonsten läuft es wirklich überraschend stabil. Also seit Monaten laufen diese Instanzen durch. Zwischendurch kann man sie mal neu booten, um irgendwie ein Kernel-Update, was nicht unattended laufen kann, zu machen. Und ansonsten alles sehr entspannt, ehrlich gesagt.
Bis auf einmal aber.
Ja, bis auf einmal. Einmal ist dann ausgerechnet der Datenbankserver ausgegangen, aber gut.
Genau. Nee, aber aus meiner Sicht, wir hatten halt ein Auto
von einem Server. Das war kein Quirk.
Nee, das war kein Quirk, aber ich überschreibe es deswegen, weil es halt abgesehen von diesem einen sehr unangenehmen Absturz ist es für uns sehr zuverlässig gelaufen. Also auch wo wir bei AWS ja auch schon mal hatten, dass mal eine Instanz einfach weg ist und dann halt der Autoscaler automatisch was hochfährt, das haben wir jetzt nämlich gestern auch nochmal diskutiert, das haben wir tatsächlich nicht gehabt. Ne? Also die Instanzen bis auf einmal laufen wirklich stabil und da hatte ich tatsächlich eher mit mehr Problemen gerechnet, also dass halt mal was wegraucht oder so. Und da bin ich eher positiv überrascht, würde ich sagen. Genau. Sonst, mit dem Support kann es manchmal ein bisschen hakelig sein. Das ist, glaube ich, so die eine Fußangel, die ich sehe. Sonst sehe ich keine Fußangeln bei Hetzner Cloud.
Aber man muss auch dazu sagen, dass der Datenbankserver abgeraucht ist. Das war quasi ein geplanter Ausfall bei Hetzner, der dann so ein bisschen eskaliert ist. Also das ist nicht von alleine ausgefallen. Und wir hatten so ein bisschen, war es einfach kommunikationstechnisch so ein bisschen schwierig. Aber selbst das war nicht einfach, die Kiste ist nicht einfach ausgegangen, sondern es war geplant. Es war nicht geplant, dass es dann so lange kaputt ist, aber das war schon angekündigt sozusagen. Ja.
Genau. Nee, aber das wären so die Fußangeln, was meinen Fußangeln bei Hetzner einfällt. Und bei anderen Fußangeln haben wir aber, glaube ich, sonst keine großen eingesammelt vorher bei anderen Anbietern, oder?
Nee, nicht wirklich. Nee.
Ich habe den Eindruck, dass Hetzner sich bei dem S3-Produkt bisher nicht mit Ruhm bekleckert. Da habt ihr noch keine Erfahrung mitgesammelt?
Doch. wir haben spielen da die Backups drauf. Wir hatten vorher auf AWS sehr viel bei S3. Das meiste davon brauchten wir nicht mehr. Das konnten wir irgendwie anders lösen, weil alles jetzt zusammen ist. Aber das Datenbackup landet weiterhin auf dem S3 oder dem Object Store von Hetzner. Und das war am Anfang die Totalkatastrophe, weil die Backups einfach dauernd gefailt sind, so völlig random. Bis wir dann beim Support angefragt haben, hier, wir haben irgendwie ganz komisch, was ist da los? Und dann der Support gesagt hat, das ist alles kaputt. Ihr müsst einfach neue Buckets aussetzen, weil alle, die ihr bis dato aufgesetzt habt, die sind in Nürnberg einfach im Grunde nutzlos für irgendwelchen signifikanten Load. Nachdem wir das geswitcht haben, haben wir keine Probleme. Die Backups laufen sauber durch und also sowohl die Incremental Backups als auch die Archive Point-in-Time Recovery Sachen laufen im Grunde ohne Probleme auf den S3.
Ich glaube, das war so im März, dass wir den Umzug gemacht haben von den Buckets, also von den kaputten zu denen, die nicht kaputt sind.
Genau.
Noch weitere Fragen? Alles klar, dann vielen Dank für den Vortrag nochmal.
Dankeschön.